Ja, ich möchte Sie alle herzlich begrüßen an diesem Sonntagmorgen in der Zionshalle und natürlich auch am Livestream. Und wir haben ja ein wunderbares Thema und wir wollen uns heute Morgen einige Gedanken darüber machen, über Gott, die Quelle unseres Lebens. Aber ich möchte zuerst noch beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir als Gemeinde zusammen sind. Wir haben das Vorrecht und Herr Jesus, wir wollen dich einfach bitten, dass du uns ruhig machst innerlich, dass du alles hinwegnimmst, was störend ist, damit wir auf dein Wort eingehen können, auch heute Morgen. Wir danken dir von ganzem Herzen. Amen. Also übrigens, ich mag mich noch gut erinnern, wir waren ja in Südamerika auch unterwegs mit den Gideons und ich muss tatsächlich sagen, auf all den Reisen innerhalb Uruguays ist uns es nie passiert, dass jemand eine Gideon-Bibel verweigert hatte. Also die Leute waren alle sehr dankbar. Natürlich in die Schulen konnten wir nicht, da mussten wir dann auf der anderen Straßenseite stehen, um so praktisch auf die Schüler zu warten. Aber es war eine schöne Zeit und ich denke, die Gideon-Bibel kann man auch in Südamerika überall antreffen, ja, in den Hotels. Und man hat praktisch keinen Widerstand. Gut. Also, beginnen wir, und ihr könnt ja praktisch hier an der Wand die Bibelverse mitverfolgen. Also jeder kommt danach. Gut, und wir beginnen mit Johannes 4,14. Und da heißt es nämlich, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird ihm zu einer Quelle werden. Und zwar die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Also es geht hier um die tiefe Wahrheit, dass nur das, was von Jesus Christus kommt, den Menschen befriedigen kann. Und wer dieses Wasser trinkt, das heißt, wer sein Wort aufnimmt, der bekommt ewiges Leben. Nun, wenn wir uns Gedanken über diese wunderbare und ewige Quelle machen, dann müssen wir auch zu dem Ursprung gehen. Wir machen jetzt einen Schritt zu 1. Mose 15,7. Und da heißt es, und er sprach zu ihm, ich bin der Herr, der dich von Ur in Chaldea herausgeführt hat, um dir dieses Land zum Erbesitz zu geben. Also mit der Bezeichnung Herr wird im Alten Testament der hebräische Gottesname Yahweh wiedergegeben. Und dies kann übersetzt werden mit der Ewige und der Ewige Seiende. Und dann heißt es auch weiter, und da sagte der Herr zu Mose, ich bin, der ich bin. Und hier bekommt Mose die Erklärung des Namens Gottes. Ja? Und natürlich kannten die Patriarchen den Namen Yahweh, aber die innere Bedeutung kannten sie nicht. Hier offenbarte sich Gott Mose als den, der aus sich selbst heraus existiert als der, ich bin, der ich bin. Denn Gott sprach zu Mose, so sollst du den Kindern Israels sagen, ich bin, der ich bin, hat mich zu euch gesandt. Ja. Und wisst ihr, auf dieser Ebene sehen wir auch, was wir in Offenbarung 1,4 haben. Da sagt nämlich Johannes an die sieben Gemeinden, die in Asia sind, Gott sei mit euch und Friede vor dem, der ist und der war und der kommt. Versteht ihr? Also dieser wunderbare Name des Ewigen ist der Name unseres Herrn, der uns erlöst hat. Und wir haben ja gelesen, dass als der Herr sich aufmachte, sein Volk zu befreien und es aus der Gefangenschaft herausführte, da machte er sich als der Ich Bin bekannt. Ja, und dies erinnert uns auch an das, was Jesus zu den Juden sagte. Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, war ich. Nein, nicht ganz, nein, bin ich. Versteht ihr? Denn hier nimmt Jesu Bezug auf die Tatsache, dass er Gott ist. Er sagt nicht, ehe Abraham war, war ich. Es könnte bedeuten, dass er früher erschaffen worden war, früher als Abraham. Stattdessen benutzte hier Jesus hier den Namen Ich Bin. Das bedeutet, dass Jesus in aller Ewigkeit bei Gott war. Es gab keinen Zeitpunkt, an dem er geschaffen wurde, und keine Zeit, in der er nicht existierte. Und aus dieser Perspektive, heute wollen wir über das Thema reden: Gott, die Quelle unseres Lebens. Wisst ihr denn, alles Leben, alle Schöpfung, ob das das Universum ist, ob es unsere Erde ist, alles hat seinen Ursprung in Gott. Denn er erhält das Leben. Und auch die Vollendung des Lebens, sie ist von ihm und durch ihm und auch zu ihm hin. Hier sehen wir Jesus Christus, er ist die Person der Gottheit, auf die die Schöpfung zurückgeht. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und hat seinen Bestand in ihm. Also, alles, was wir brauchen, versteht ihr? Auch alles, was notwendig ist für unser geistliches Leben, ist in ihm. Wenn wir mit ihm wandeln und unsere Sünden vergeben sind, dann wandeln wir in seinem Licht, ja. Genauso wie es eben auch Johannes ausdrückt. Wenn wir aber im Lichte wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Also, versteht ihr? Wenn wir im Licht wandeln, dann leben wir in der Vergebung. Vertikal mit Gott und horizontal mit den Mitmenschen. Nun ist es aber so, und das wissen wir alle, dass es Situationen gibt, wo eine Versöhnung mit einem Mitmenschen nicht zustande kommen kann. Aber es ist wichtig, dass ich ihm trotzdem vergebe. Weswegen? Weil Jesus Christus auch mir vergeben hat. Wenn du vergibst, ob es der andere verdient oder nicht, dann haben wir Frieden. Versteht ihr? Und dieser Friede ist nicht vom anderen abhängig, sondern diesen Frieden bekomme ich direkt vom Herrn Jesus. Es ist sehr wichtig, ja. Denn ihr glaubt nicht, es gibt mehr Probleme auf diesem Gebiet, als manche denken. Ja. Es ist auch interessant, dass immer wieder in der Heilsgeschichte Gott als lebendige Quelle vorkommt und wir ihn erkennen können. Zum Beispiel, 2. Mose 17,6. Ja. Siehe, ich will dort vor dir auf dem Felsen am Horeb stehen und du sollst den Felsen schlagen. Und es wird Wasser herauslaufen, damit das Volk zu trinken hat. Und Mose tat dies vor den Augen der Ältesten. Und hier haben wir Gott als den starken Felsen, als die Quelle des Lebens. Und natürlich auch das Neue Testament in Stellung auf dieses Geschehnis, ja? Denn Paulus sagt in 1. Korinther 10,4, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Ja, eine wunderbare Aussage, versteht ihr? Heilsgeschichtlich gesehen entdecken wir hier Jesus Christus, der die lebensspendende Quelle war und ist. Und so wurde ein ganzes Volk getränkt, mitten in der Wüste. Ja, der Herr ist die Quelle des Lebens. Sie ist unerschöpflich, im Gegensatz zu allen irdischen Wasserquellen, die bei Trockenheit versiegen können. Ja. Ja, wir sagen, Gott ist die Quelle des Lebens, aber dennoch musste Gott später über sein Volk klagen, denn was sagte er? Denn mein Volk hat doppelt Unrecht getan. Mich verließen sie, die Quelle lebendigen Wassers, um sich Regengruben auszuhauen. Zisternen mit Rissen, die das Wasser nicht halten. Ja, das so, auf diesem PowerPoint seht ihr ja so zwei Bilder. Da bekommt ihr ein bisschen eine Ahnung. Also der Herr klagt darüber, dass sie sich nicht mehr führen ließen, sondern eigene Wege suchten. Sie verließen die Quelle des lebendigen Wassers, das Gott ihnen gab, und haben sich selber Brunnen gesucht, die löchrig waren und die bald kein Wasser mehr hatten. Ja, und so verglich der Prophet Jeremia ihr Verhalten gegenüber Gott mit einem Menschen, der die lebendige Quelle, frisches Wasser, fließendes Wasser, mit Zisternen vertauschte. Dazu noch mit Zisternen, die löchrig waren. Und diese Zisternen waren zum großen Teil eben Löcher, die in Felsen gehauen wurden und mit Mörtel ausgekleidet waren. In ihnen hat sich das Regenwasser gesammelt. So war das Wasser in kurzer Zeit abgestanden. Und wenn es wenig regnete, dann fehlte das Wasser ganz. Ja. Nun, im Grunde genommen ja, ist es doch unsinnig, sich von einer lebendigen Quelle abzuwenden. Aber genau das taten die Menschen in Israel, wie in Juda. Als sie sich von Gott abwandten, ja, und was war die Folge? Sie kamen unter die Herrschaft fremder Völker. Und wisst ihr, liebe Geschwister, wenn das Wort Gottes, ja, und somit auch unser Herr, das können wir ja nicht trennen, nicht mehr die Quelle unseres Lebens ist, was passiert dann? Dann suchen wir ja automatisch andere Quellen, um unseren Lebensdurst zu stillen. Das ist doch so. Und was sind die anderen Quellen? Ja, eben, löchrige Zisternen, abgestandenes Wasser, versteht ihr? So ist das. Und im Gegensatz dazu, in 1. Mose lesen wir von einer Frau, die mit Freuden Wasser schöpfte aus der Quelle, die von Gott stammt. Und ich denke, die meisten denken vielleicht jetzt ans Richtige, ja, nämlich an Hagar, die mit ihrem Sohn Ismael in der Wüste umherhirrte und schließlich an den Punkt kam, wo sie ihren Sohn zum Sterben unter einem Busch legte. Und was machte sie? In ihrer Not schrie sie zu Gott und Gott griff ein. Und Gott öffnete ihr die Augen, dass sie einen Wasserbrunnen sah. Da ging sie hin, füllte den Schlauch mit Wasser und gab den Knaben zu trinken. Und wisst ihr, der Engel des Herrn, Jesus El Roi, der Gott, der mich sieht, öffnete ihre Augen und sie sah die Quelle, die ihren Sohn vom Verdursteten rettete. Ja, und so sieht auch der Herr uns, wenn wir zu ihm rufen. Er sieht auch unsere Not, genauso wie er es bei der Hagar gesehen hat. Und dann verstehen wir im Gegensatz auch noch, was Jesaja ausgerufen hat. Und er sagte, und ihr werdet mit Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils, ja. Mit Freuden Wasser schöpfen, versteht ihr? Und Jesaja dachte bestimmt an die Geschehnisse in der Wüste, als das Volk durstig war und sie aus dem Felsen Wasser bekamen. Oder auch an Hagar, der Gott die Augen öffnete und sie die Quelle entdecken konnten. Aber wisst ihr, auch der Prophet sah ja auch in die Zukunft. Wenn der Messias für sein Volk kommen wird und Israel erretten wird in ihrer größten Not. Ja. Und wir können hier eine sehr interessante Brücke schlagen, denn wenn wir uns vergegenwärtigen, ja, dass der Tempel in Jerusalem der wichtigste Ort für das Volk Israel war, der Ort der Anbetung Gottes und auch wieder werden wird. Und das Zentrum des Tempels war die Bundeslade im Allerheiligsten, der Ort, in dem sich Gott dem Volk offenbarte. Und die Lade stand auf einem Felsen. Und hier war die Quelle des Lebens, Gott selbst. Und noch viel mehr. Ja, durch die ganzen Opfer wurde auf einen wichtigen Punkt hingewiesen. Auf Jesus, der Folgendes von sich sagte: Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Ja. Ja, und wir können die Linie noch weiterführen, denn am Ende der Heilsgeschichte, am Ende der großen Trübsal, wenn der Herr zum zweiten Mal für sein Volk kommen wird, um es zu retten, ja, dann wird auch das, was Jesaja prophezeite, wahr werden. Und ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils, vollumfänglich wahr werden. Und sie werden ihn erkennen, die Quelle des Lebens. Und ich will reines Wasser über euch springen, und ihr werdet rein sein von aller eurer Unreinheit. Von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will reines Wasser über euch springen, und ihr werdet rein sein von aller eurer Unreinheit. Von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Und ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja. Und ich will meinen Geist in eures Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Und wisst ihr, hier spricht Hesekiel von einer wunderbaren Erneuerung des jüdischen Volkes, das die große Trübsal überlebt hat und überleben wird. Ja, wir können sogar von einer nationalen Wiedergeburt reden. Das ist die Voraussetzung, dass sie ihren Messias erkennen können. Es wird der Moment sein, wo Gott ihnen als Nation die Decke von ihren Augen nimmt. Und wisst ihr, eine Idee davon haben wir ja bekommen, als Sonja und ich, am 60. Jahrestag der Gründung Israels in der Altstadt in Jerusalem waren und diesen Feierlichkeiten beiwohnen konnten. Das war für uns etwas sehr Großes, Bedeutendes, ja? Es war für uns sehr eindrücklich, denn wir waren ja ein wenig auf einer erhöhten Stelle, auf einer Mauer, ja? Und wir sahen über die feiernden Juden hinweg. Und die Straßen waren voll, ja? Und da mussten wir daran denken, ja? Wie sich die Worte der Propheten wortwörtlich erfüllt haben und am Erfüllen sind, ja. Das war für uns also sehr eindrücklich, ja. Wir sahen, als wir da oben standen, praktisch die Worte von Hesekiel vor uns, ja. Dass es ein Volk wieder sammeln wird. Überall, wo Gott gegenwärtig ist, sehen wir ihn als Spender, als des Lebens, als die heilsame Quelle. Und am Ende der Tage, wenn Jesus Christus sein Königreich hier auf Erden wieder aufrichten wird und wenn die Gegenwart Gottes in Jesus Christus Jerusalem erfüllen wird, dann werden lebendige Wasser von Jerusalem ausfließen, ja. Denn es heißt, und er führte mich zum Eingang des Hauses zurück, und siehe, da floss unter der Schwelle des Hauses Wasser heraus, nach Osten hin. Denn die Vorderseite des Hauses lag gegen Osten, und das Wasser floss hinab. Unterhalb der südlichen Seite des Hauses, südlich vom Altar. Und dieser Strom, den Ezekiel aus dem Tempel fließen sieht, bahnt sich einen Weg in die dürren Gebiete hinein. Als immer tiefer werdenden Strom, und er bringt, wohin er kommt, Leben, Gesundheit und überreiche Fruchtbarkeit. Ja, wichtig. Aber nicht nur hier auf Erden sehen wir den Herrn als Quelle des Lebens. Auch in der Ewigkeit wird dies so sein. Und er zeigte mir einen reinen Strom vom Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, das ausging vom Thron Gottes und des Lammes. Ja? Hier lesen wir vom Wasser des Lebens, das vom Thron Gottes ausgeht. Auch an anderer Stelle sehen wir solche Zusammenhänge. Da, wo Gottes Gegenwart ist, da ist die Fülle. Und Jesus Christus selbst wird die Seinen ja zu den lebendigen Wasserquellen leiten. Noch viel mehr. Versteht ihr? Denn das Lamm, das inmitten des Thrones ist, wird sie weiden. Und sie leiten zu den lebendigen Wasserquellen. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Ist es nicht wunderbar? Auch unsere Tränen, wo wir vielleicht nie verstehen werden, werden einmal abgewischt werden. Und am Ende der Bibel wird ja nochmals aufgerufen, zur lebendigen Quelle zu kommen. Jeder, der danach dürstet. Und in sehr eindrücklicher Weise wird es uns beschrieben. Und diese Vers kennen wir ja alle. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hörte, spreche, komm. Und wer da dürstet, da komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Wie wunderbar. Also hier lesen wir von dem wunderbaren Angebot der Gnade und der Erlösung. Von dieser Einladung Jesu für alle, die den Durst ihrer Seele bei der lebendigen Quelle stillen wollen. Gut, nun haben wir einige Aspekte gesehen, ja, heilsgeschichtlich. Aber wisst ihr, und das ist auch wichtig, ja, um die Zusammenhänge zu erkennen. Aber was bedeutet das für uns persönlich? Deswegen sind wir auch hier. Nun, die meisten von uns kennen ja den Vers, alle meine Quellen sind in dir. Ja, und die sangen ja die Söhne Koras, und diesen Chorus haben wir bestimmt schon alle einmal gesungen. Wie der Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so lechzt meine Seele nach dir, oh Gott. Meine Seele dürstet nach Gott. Ja, nach dem lebendigen Gott, Wann endlich werde ich wieder zu dem Heiligtum kommen und dort vor Gottes Angesicht stehen? Nun, klar, unser Durst will gestillt sein. Am Anfang haben wir gesehen, dass es leider auch andere Quellen gibt, ja, die aber nicht von Gott stammen. Und diese löchrigen Brunnen bzw. Zisternen sind eben solche, die kein Wasser haben. Und niemand von uns würde jemals seinen Durst an einem verdreckten und verseuchten Tempel stillen wollen. Sondern ganz bestimmt ziehen wir alle eine frische Quelle vor. Und darum möchte ich heute Morgen noch kurz vier Eigenschaften Gottes aufzeigen, die uns in unserem Alltag stillen sollen, helfen sollen, trösten sollen, ermutigen sollen, ja? Und zwar, Gott ist mit uns, die Quelle der Ermutigung. Und sicher bekennen wir alle heute Morgen, dass es in unserem Leben nicht immer so läuft, wie wir es uns das gerne vorstellen. Da gibt es Erfahrungen und Situationen, die uns entmutigen. Wir sind vielleicht entmutigt wegen Familienangehörigen, Arbeitskollegen, unserem Chef oder Nachbar oder auch in den Tagen, in denen es uns generell nicht so gut geht, an denen wir auch körperlich an unsere Grenzen kommen, ja, entmutigt über uns selbst. Und natürlich, die Gefahr ist dann immer, dass Mutlosigkeit unser Leben zu dominieren beginnt und uns auch noch die letzte Kraft raubt. Und wisst ihr, so erging es den Juden und der Nehemia. Was passierte da? Da sagten sie, die Kraft der Träger reicht nicht mehr. Der Schutt ist zu viel. Wir schaffen es nicht mehr, an der Mauer zu bauen. Nun, die Beseitigung der scheinbaren endlosen Schuttberge zehrt an ihren Kräften und an ihrem Mut weiterzumachen. Eben, sie sind ermutigt. Nun, allzu gut kennen wir das auch, ja? Wie der Druck von außen uns Probleme verursachen kann. Und es ist nicht einfach, den Alltagsarbeiten nachzugehen, wenn man sich Anforderungen gegenüber sieht, die eben über das eigene Vermögen gehen und die wir scheinbar nicht bewältigen können. Nun, für die Israeliten, die an der Mauer bauten, für sie waren die Schuhberge nicht Einbildung, ein Gefühl oder geistliche Probleme, sondern reelles Gestein und Erde, die weggeschafft werden mussten. Und dies führte zu einer momentanen Entmutigung, worauf ja die Feinde nur gewartet hatten, um den Wiederaufbau der Mauer zu verunmöglichen. Nun, für uns können solche Schuhberge sehr wohl geistlicher Natur sein. Versteht ihr? Sie können sich in unserem Leben anhäufen und unser geistliches Leben hemmen. Bis hin zu Depressionen. Ja? Und dabei will ich natürlich ganz klar unterstreichen, dass eine Depression natürlich nicht automatisch auf diese Ursache zurückgehen geht, ja? Aber es kann passieren. Natürlich, wenn der Rucksack, den wir haben, immer schwerer wird, ja, und wir den ganzen Rucksack herumtragen. Und was ist unser Rucksack manchmal? Unvergebene Schuld, die wir am Kreuz nie abgelegt haben. Und dann wird der Rucksack eben immer schwerer. Aber eben, Schuttberge können auch eine Gefahr für unser Gemeindeleben werden, weil sie sich immer mehr anhäufen und nicht abgetragen werden. Und so manche Gemeinde ist daran eben schon zerbrochen. Stellen wir uns doch konkret die Frage, wie diese Schuttberge nun aussehen können, bei uns persönlich angefangen. Zum Beispiel Konflikte, die nicht gelöst werden, Streit aufgrund von Unzufriedenheit und Rechthaberei, ja, üble Nachreden, Geschwätz, Unverständnis gegenüber den Schwachen, Gruppenbildungen, wo andere ausgeschlossen werden und so manches mehr. Ja. Und das kann das Leben einer Gemeinde hemmen. Und auch unser Leben. Wenn dieser Rucksack eben immer schwerer wird. Aber wisst ihr, Nehemiah, der kam da nicht unter die Räder, sondern er ermutigte die Juden mit den Worten, darum seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Also was machte Nehemiah? Er stellte wieder den Herrn in den Mittelpunkt, die Quelle unseres Lebens, dem auch wir unsere Schuttberge bringen dürfen und um Hilfe bitten, sie wegzuräumen. Versteht ihr? Als Josua vor einer großen Aufgabe stand, er sollte nach Mose das Volk weiterführen, ließ Gott ihn in seiner Verantwortung nicht einfach allein, sondern ermutigte ihn und er sagte zu ihm, habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst. Sei unerschrocken und sei nicht verzagt, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst. Und wisst ihr, diese Verheißung gilt auch für uns. In Jesus Christus ist diese Verheißung Ja und Amen. Wie können wir also die Mutlosigkeit überwinden? Indem wir uns immer wieder bewusst Gott anvertrauen. Denn Gott will mit uns sein. Er ist die Quelle der Ermutigung, die wir in unserem Alltag eben sehr brauchen. Ja, und Paulus sagt dann im Thessalonicher Brief Folgendes, er selbst aber, unser Herr, Jesus Christus, und unser Gott und Vater, der uns geliebt hat und uns einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung gegeben hat durch die Gnade, er tröste eure Herzen und stärke euch in jedem guten Wort und Werk. Ja, Wort und Werk. Also wenn wir, und das müssen wir uns klar haben, selbst ermutigt werden durch Gottes Wort, weil Jesus Christus im Zentrum unseres Lebens ist, weil wir zum Thron der Gnade gehen, zur Quelle der Ermutigung, dann können wir eben auch andere ermutigen. Und es ist ein wunderbarer Dienst, den wir untereinander tun dürfen. Ja? Nun haben wir noch ein anderer Punkt. Gott der Hoffnung. Gott ist die Quelle der Hoffnung. Der Gott der Hoffnung, aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Gott der Hoffnung. Hoffnung ist in der Bibel ein sehr starker Ausdruck, den wir auch mit Gewissheit oder mit Erwartung umschreiben können. Und die Bibel spricht in Bezug auf Hoffnung immer über etwas Positives, etwas Gutes, etwas Frohes. Und hier, es geht hier um eine gewisse Erwartung, auch im Hinblick auf unsere Zukunft. Natürlich stellt sich die Frage, auf was warten wir? Ja, unsere lebendige Hoffnung ist doch die Erwartung, dass Jesus bald wiederkommt. Versteht ihr? Und um uns zu sich zu nehmen, dass die Ewigkeit nicht einfach irgendwo im Dunkeln bleibt, sondern dass wir mit dem Herrn verbunden sein werden. Und dass der Herr uns vorangegangen ist und alles zubereitet hat. Und so bekommt unser Leben eine wunderbare Grundlage, eine Hoffnung. Er hat uns das versprochen. Und so wird es auch geschehen. Und wisst ihr, nur zu oft beobachten wir auch, dass wenn ein Volk eine neue Regierung wählt, dass dann eben viele Versprechungen gemacht werden. Ja, und ich nehme an, dass das in der Schweiz genauso ist, ja, wie in Deutschland oder in Südamerika. Und ja, dass die Regierung oder die Partei spricht das aus, was das Volk gerne hört. Aber eben, leider werden die Versprechungen oft nicht eingehalten und dann kommt die große Enttäuschung. Aber wie beruhigend ist es doch, dass wir wissen dürfen, dass unsere Quelle der Hoffnung nicht auf Irdischem gegründet ist, sondern in Jesus Christus. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in euch. Nun, unser Leben vergeht schnell. Es fliegt dahin, ja? Unser Leben ist den Veränderungen unterworfen. Und wir verändern uns und sind dem Zeitlichen unterworfen. Ja, ich meine, wer das nicht glaubt, der muss ja nur vor dem Spiegel stehen, ja? Auf jeden Fall, mir passiert das, wenn meine Frau mir sagt, ich soll mich kämmen, ja? Dann stelle ich mich natürlich vor den Spiegel und kämme mich und manchmal erschrecke ich über mich selbst. Ja, weil man eben älter wird. Aber eben, Jesus bleibt derselbe, auch wenn wir älter werden. Wenn wir uns verändern, Jesus verändert sich nicht und bleibt an unserer Seite. Deswegen ist Jesus die Quelle unserer Hoffnung. Jeden Tag, heute, morgen, bis in alle Ewigkeit. Nun, drittens, Gott des Friedens. Gott ist die Quelle des Friedens. Und das ist sehr wichtig, ja. In den Nachrichten hören wir ja es jeden Tag, dass die Welt weit ab von einem Frieden steht. Versteht ihr? Genau das Gegenteil ist der Fall. Es gibt viele Konflikte, immer mehr. Und Kriege, Unfrieden und Angst vor der Zukunft. Man hat manchmal das Gefühl, dass seit dem Ukraine-Krieg der Friede von der Erde weggenommen wurde. Das ist ein subjektives Empfinden, ja. Und haben nicht auch wir mit Dingen zu kämpfen, die uns eben den Frieden rauben wollen und manchmal auch können? Mutlosigkeit, eben wenn man unzufrieden ist, oder Unversöhnlichkeit, ja, und manches mehr, nicht vergeben können, das dann zu Verbitterung führt. Aber eben, in all dem dürfen wir nicht vergessen, was Paulus auch den Römern sagte. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden, ja, im Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und diesen Frieden kann nur Jesus Christus geben. Und im Einzelnen bedeutet dies, wir haben Frieden mit Gott. Ja. Durch das Blut Jesu wurde der Weg für uns freigemacht und wir haben Zugang zu Gott. Frieden mit unserem Vater im Himmel. Ist das nicht wunderbar? Und dieser Friede hat ganz konkrete Auswirkungen. Wir sind bei Gott geborgen, wir haben Heilssicherheit und wir haben Heilsgewissheit. Wir bleiben mit Jesus verbunden und dieser Friede, den er uns gibt, trägt uns auch in unserem Alltag. Denn wir sind im Wirkungsbereich Gottes. Und Jesus Frieden in meinem Leben bedeutet auch, wir haben Frieden im Herzen. Und dies ist ohne Zweifel eines von den wertvollsten, das ein Mensch haben kann. Und diesen Frieden können wir nicht erklären. Er übersteigt unseren Verstand und ist unabhängig von unseren Umständen. Wir sprechen hier also nicht von Harmoniebedürfnis oder wir sprechen nicht von Wellness-Erlebnis oder Frieden anstelle von Krieg. Dieser ist allerdings ohne Zweifel wünschenswert. Aber im Philipperbrief lesen wir ganz klar, um welchen Frieden es geht. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, will eure Herzen und eure Gedanken bewahren, Christus Jesus. Also, unsere Gedankenwelt wird bewahrt durch den Frieden, damit wir nicht sündigen. Und wisst ihr, wenn dieser Friede unser Leben bestimmt, dann wird der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, unsere Herzen und unsere Gedanken leiten und führen und bewahren Jesus Christus. Ist es nicht wunderbar? Dieser Friede übersteigt allen Verstand und darum können es Menschen der Welt nicht verstehen. Und es gibt nur eines, was diesen Frieden aus unserem Herzen rauben kann. Nur eine Sache, nicht Satan, nicht dunkle Mächte. Nur eines, wenn wir bewusst in Sünde leben. Das kann und wird den Frieden rauben. Nun, wir haben Frieden mit Gott. Wir haben Frieden im Herzen. Und wir haben Frieden miteinander. Miteinander, ja. Und ich möchte nochmals diesen Vers zitieren. Wenn wir aber im Lichte wandeln, ja, in der Vergebung leben, wie er im Lichte ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Also, wenn ich Friede in meinem Herzen habe, weil Jesus mir meine Sünden vergeben hat, dann kann ich meinem Mitmenschen natürlich ganz anders begegnen. Ich bin dann ein Friedensstifter, weil ich ja im Licht wandle und aus der Vergebung lebe und Vergebung gebe. Und das ist die Grundlage unseres Zusammenseins. Natürlich, offen gestanden, können wir auch das Gegenteil sein. Unruhestifter, ja? Oder andere mit unserer Rechthaberei kränken oder mit unseren Worten verletzen. Auch das ist möglich. Aber Jesus selbst ermahnt ja uns, haltet Frieden untereinander. Und deswegen ist es immer wieder wichtig, dass wir achtsam und wertschätzend dem anderen begegnen. Und die Voraussetzung, das habe ich schon gesagt, ist, dass der Friede Gottes unsere Herzen regiert. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen, zu diesem seid ihr ja auch berufen. Also es geht ja noch viel weiter. Das ist der Wille Gottes als Gläubige, dass der Friede Gottes uns regiert, unsere Gedankenwelt, unser Herz. Ja. Wie wunderbar ist es doch, wenn wir an der Quelle des Friedens angeschlossen sind und mit diesem Frieden durch den Alltag gehen. Nun kommen wir noch zu einer vierten Eigenschaft, die ich noch heute Morgen kurz erwähnen möchte und die uns in unserem Alltag stärken soll. Nämlich, wir haben gesagt, Gott ist mit uns, Gott ist unsere Hoffnung, Gott ist der Gott des Friedens, ja, und viertens, Gott ist meine Zuflucht. Gott ist meine Zuflucht. Gott ist die Quelle meiner Zuflucht. Und verschiedenmal sprechen die Psalmisten davon, dass sie Gott zu ihrer Zuflucht gemacht haben. Und der Schreiber des Hebräerbriefes sagt ja auch Folgendes: Das ist für uns eine starke Ermutigung, alles dran zu setzen, um das vor uns liegende Ziel, unsere Hoffnung zu erreichen. Diese Hoffnung ist unsere Zuflucht. Jesus Christus ist unsere Zuflucht. Sie ist für unser Leben ein sicherer und fester Anker, der uns mit dem Innersten des himmlischen Heiligtums verbindet, dem Raum hinter dem Vorhang. Hier wird das Bild vom Anker genommen, ja? Der verbunden ist mit Gott, mit Jesus Christus. Wir sollen also Gott an unserer Zuflucht festhalten. Und diese Zuflucht gibt uns Hoffnung, die wie ein Anker für unsere Seele ist. Und dieser Anker ist nicht irgendwo festgemacht, sondern im Inneren des Heiligtums, hinter dem Vorhang, dort, wo Gott ist, ja, in seiner Gegenwart. Und die tiefere Bedeutung haben wir hier. Jesus Christus ist ja nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er genau wie wir Versuchungen aller Art ausgesetzt. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Und was ist die Konsequenz davon? Nun, wir wollen also voller Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Also, wir müssen uns einmal nochmals vorstellen. Gott wurde Mensch in Jesus Christus. Er wurde wie jeder von uns geboren, lag als hilfloser Säugling in den Armen seiner Mutter. Dann wuchs er heran und wurde Teil der Gesellschaft jener Zeit. So weiß er aus eigener Erfahrung, mit welchen Schwierigkeiten wir auf Erden konfrontiert sind. Er weiß also um deine Schwierigkeiten. Er kannte Schmerzen und sogar eine gewisse Armut. Er kannte auch Müdigkeit und wusste auch, was Einsamkeit ist. Für alle diejenigen, die manchmal einsam sind, ja. Auch Hunger und Durst waren für ihn keine Fremdworte. Er wurde auch missverstanden und auch verspottet. Er war auch ein Mensch der Schmerzen. Und er vergoss Tränen. Er wurde in allen genauso geprüft. Aber wie wir, ja. Aber ohne zu sündigen. Er hat vor uns erlebt, was wir heute auf unserem Glaubensweg in unserer Nachfolge erleben. Versteht ihr das? Und deshalb kann Jesus uns verstehen, mit uns fühlen und mit uns leiden. Nur, dass Jesus Christus, wie schon gesagt, keinen Kompromiss mit der Sünde einging. Und deswegen starb er auch am Kreuz für uns und nicht für sich selbst. Und das erinnert uns noch an etwas sehr Wichtiges, ja. Wenn wir sagen, Jesus Christus ist unsere Zuflucht im Alltag, jeden Moment. Wisst ihr, im Alten Testament brauchten die Menschen auch eine Zufluchtsstätte. Und diese Zufluchtsstätten, das wissen wir, waren im Lande Israel so verteilt, dass sie von jeder Person in Israel und später auch von Juda aus erreicht werden konnten. Gott in seiner Gnade wollte auch unter dem Gesetz dem Totschläger eine Zufluchtsmöglichkeit vor dem Bluträcher geben. Nun, machen wir eine Brücke zu uns, ja? Wie der Totschläger ist auch der Sünder der Gefahr des Todes ausgesetzt und beide brauchen Rettung. Also der Totschläger im Alten Bund, der aus Versehen jemanden getötet hatte, versuchte mit allen ihm zur Verfügung stehenden Kräften den Zufluchtsort zu erreichen. Der Sünder im Neuen Bund brauchte einen Zufluchtsort, den er allein in Jesus Christus findet. Versteht ihr? Und ich hoffe eben, dass ein jeder von uns heute, morgen zu Jesus geflohen ist. Denn er ist unsere ewige Zuflucht. Versteht ihr das? Ich möchte noch einmal wiederholen. Wir werden aufgefordert, mit Zuversicht zu Jesus Christus zu kommen, zu unserem hohen Priester. Im Alten Testament konnte nur der hohe Priester sich Gott nahen und dies einmal im Jahr. Im Gegensatz zu ihm können wir zu jeder Tages- und zu jeder Nachtzeit in seine Gegenwart treten, um Barmherzigkeit und Gnade zu empfangen und dies zur rechtzeitigen Hilfe. Ja. In jeder Situation dürfen wir uns an den allmächtigen Gott wenden. Versteht ihr? Wir können ihm natürlich nicht vorschreiben, wann und wie er auf unsere Bitten eingehen muss. Ja? Denn wir haben eben auch einen souveränen Gott. Aber das Wort sagt klar, dass der Herr immer zur rechten Zeit eingreift und hilft. Und das auch für unser Leben. Das gilt für unser Leben, ja. Für unsere jetzige Situation. Für unsere Wünsche, die wir in unserem Herzen tragen. Und so tut sich der Kreis schließen. Denn, was sagt der Psalmist? Bei dir, o Herr, habe ich Zuflucht gefunden. Bei dir, o Herr. Nicht bei einer anderen Quelle. Bei dir. Und ich hoffe, wisst ihr, liebe Geschwister, dass dies heute Morgen von uns jeder bezeugen kann. Bei dir, o Herr, habe ich Zuflucht gefunden, ja. Also, das ist mein Wunsch. Lasst uns die vier Punkte im Blick darauf, dass Gott die Quelle unseres Lebens ist, mit in unseren Alltag nehmen. Nämlich Gott, die Quelle der Ermutigung, Gott, die Quelle der Hoffnung, Gott, die Quelle des Friedens und Gott, die Quelle der Zuflucht. Amen. Wir wollen noch beten. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir heute vor dir sind, Herr, und du kennst unser Herz. Wir können dir ja nichts vormachen. Du bist aber auch unser hoher Priester. Und wir haben gesehen, dass du alles in allem bist, ja, auch was unsere Notwendigkeiten anbetrifft, Herr. Wir können in all unseren Bitten, in all unserer Not, in all unserem zu kurz kommen, zu dir kommen. Wir können es dir von hier zu dir vor deinen Gnadenthron legen, Herr. Und wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir das heute Morgen tun dürfen, dass wir an diesem Morgen auf dich blicken dürfen, Herr. Wir dürfen auch an diesem Morgen unseren Rucksack ablegen an deinem Kreuz. Du bist für uns gestorben, du hast unsere Sünden vergeben und wir müssen keine Schuld mit uns herumtragen. Wir können sie dir hinlegen, Herr. Und gib uns auch Kraft zu vergeben dem anderen, da wo es eben notwendig ist, Herr Jesus. Wir wollen dich einfach loben und preisen und danken. Amen.